Hallo und herzlich willkommen zu einem Audiobeitrag der Open Faith HLT Community. Wir sind für mehr Offenheit, Authentizität und Unvoreingenommenheit in der Gesprächskultur der Kirche. Obwohl wir einen offenen Dialog auch über schwierige Themen befürworten, haben wir Achtung vor der eigenen religiösen Tradition. Wir hoffen, dass dies zu mehr Verständnis führt und damit zu Akzeptanz und Heilung unter unterschiedlich denkenden Mitgliedern. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuche unsere Webseite unter www.openfaith.de und empfehle sie gerne deinen Freunden, wenn du meinst, das kann hilfreich sein. Außerdem laden wir dich ein, Teil unserer Facebook-Community zu werden. Ja, herzlich willkommen zur Audiodiskussion oder zum Podcast von openfaith.de. Openfaith.de ist eine neue Website und ich bin Guido Klimpel. Ich hab diese Seite jetzt ins Leben gerufen. Das ist eine Seite, die das Ziel hat, Informationen zum Thema Mormonismus und Glauben darzustellen auf eine positive Art und Weise, sodass man quasi auch seinen glaubenstreuen Verwandten und Freunden quasi da mal etwas zeigen kann, was ein bisschen offener oder vielleicht auch manchmal ein bisschen kritisch ist, aber auf eine konstruktive Art und Weise das behandelt. Ja, und wir machen jetzt quasi auch heute eine erste Audiodiskussion für dieses Projekt openfaith.de in Kooperation mit Mormon Stories. Und ich habe jetzt hier bin sehr dankbar, dass ich den Cornelius Patscher dabei habe, sodass wir über das Thema mit Familie und Freunden über Glaubensveränderungen sprechen, diskutieren können. Und wir haben quasi das Ziel, dass man erstmal versteht, warum sind Glaubensgespräche im mormonischen Kontext so schwierig, also Gespräche über eine Faith Transition beziehungsweise eine Glaubensveränderung, also beispielsweise, wenn man irgendwas nicht mehr glaubt, dass das Buch Mormon historisch ist oder irgendetwas in der Art. Und zweitens wollen wir herausstellen, wie kann man solche Gespräche auf positive und konstruktive Weise führen. Und ja, die Frage ist jetzt wahrscheinlich, warum sprechen wir beide darüber? Also warum Cornelius Patscher und Guido Klimpel? Und da ist eigentlich die Antwort, wir sind keine Experten, ganz bewusst nicht, so wollen wir uns auch gar nicht darstellen, sondern wir sind Betroffene. Wir haben selber die Erfahrung gemacht, dass wenn wir mit Verwandten und Freunden über das Thema sprechen, dass das, je nachdem wer das ist, sich ganz schön schwierig darstellen kann. Trotzdem ist es ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und ja, wir werden unsere eigenen Erfahrungen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit einfließen lassen. Aber der Grund, warum man sich unserer Meinung nach das Ganze anhören sollte, ist, dass wir auch viele Meinungen von Experten dazu mit einbringen. Unter anderem John DeLynn, Christy Money, Don Wotherspoon und noch weiteres. Das heißt, wir haben uns ein bisschen auf die Suche begeben und haben aus unserer Sicht die besten Materialien zusammengetragen, die einem bei diesem Thema weiterhelfen können. Ja, und genau, wir stellen uns aber auch trotzdem ganz kurz vor. Und Cornelius, also wie gesagt, nochmal herzlich willkommen auch in dem Interview. Und ich gebe dir jetzt einfach auch nochmal ganz kurz die Möglichkeit, dich unserer Zuhörerschaft vorzustellen.
Ja, danke Guido. Ja, ich bin Cornelius. Ich bin quasi als Mitglied der Kirche aufgewachsen, wie man es immer so schön sagt, in der Kirche geboren und dann mit dem üblichen Lebenslauf, 12 zum Diakon ordiniert und dann so weiter. Hab dann auch direkt nach der Schule eine Mission erfüllt. Ich war in der Frankfurt-Mission in Deutschland. Hab die Zeit da auch wirklich sehr genossen und weshalb rede ich jetzt über Glaubensveränderungen? Ich habe selber in meiner Glaubensreise so seit vielleicht 2005 oder so etwas unorthodoxere Wege vielleicht, kann man es so nennen, beschritten und das auch lange Zeit erstmal für mich so im Stillen gemacht. Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass man natürlich mit Familie, Freunden dann darüber reden möchte. Und ganz ehrlich, da habe ich sehr viele solcher Gespräche über schwierige Themen oder meine eigene Glaubenswelt in den Sand gesetzt. Und das tat mir im Nachhinein dann häufig ein bisschen leid oder dachte, ich hätte das besser machen können. Und so rede ich heute über das Thema eher aus so einer Perspektive. Ich denke, ja, in Zukunft mag ich es auch ein bisschen besser, hoffentlich. Aber.
Ich hab nach dem, was wir jetzt in der Vorbereitung gemacht haben, schon den Eindruck, dass du dich sehr viel mit dem Thema auseinandergesetzt hast und auch viele, viele Quellen studiert hast aus dem englischsprachigen Raum. Leider sind ja die meisten Materialien in diesem Umfeld aus dem englischsprachigen Raum. Und ich wollte auch noch kurz dazu sagen, dass du das Thema vorgeschlagen hast für ein Interview. Ja, wollte ich einfach nur noch mal ganz kurz hinzufügen. Du bist, glaube ich, noch nicht fertig, oder?
Ja, also im Wesentlichen war es das eigentlich, was ich sagen wollte. Vielleicht noch so ein bisschen was zur Allgemeinvorstellung. Ich wohne mit meiner Frau in Köln und arbeite in der Unternehmensberatung. Das waren mal die Rahmendaten. Ja, und Guido, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich glaube, wir haben uns
Ja.
damals im MTC kennengelernt in Manchester da. Oder bei Manchester, wie hieß es nochmal?
Genau, bei Preston im
Preston,
MTC,
genau.
ja.
Ja. Ja, 1998.
Ja, im selben MTC-Distrikt, das war sehr cool, einen Deutschen da drin zu haben. Ja, bist du soweit durch?
Ja.
Gut, dann werde ich mich auch noch ganz kurz vorstellen. Ich habe bereits drei Podcast-Folgen auf Mormon Stories aufgenommen mit dem Henning Müller zusammen. Bin seit Geburt Mitglied der Kirche, habe eine Mission in Österreich gedient, war MTC-Lehrer in Provo, war auch verheiratet innerhalb der Kirche und bei mir begann 2014 eine Faith Transition, wie man im Englischsprachigen so schön sagt. Wir haben auch im Vorfeld des Podcasts versucht, dafür ein gutes deutsches Wort zu finden. Es ist ein bisschen schwierig. Wir sind eigentlich, also ich zumindest habe es jetzt Glaubensveränderung betitelt. Eine Veränderung im persönlichen Glaubensweg. Ja, im Moment lebe ich hier in der Nähe von Heidelberg und habe ein Unternehmen in Heidelberg. Open Faith hatte ich schon ganz kurz vorgestellt. Das ist also ein neues Projekt, neue Webseite, wo es ab und an neue Inhalte geben wird zum Thema Mormonismus. Das Ziel ist einfach offen, positiv, respektvoll darüber diskutieren zu können, weil das manchmal leider in den Sonntagsschulen ein bisschen schwierig sich darstellt oder in den Priestertumsklassen vielleicht auch mit Zweifeln und mit kritischen Anmerkungen offen, aber respektvoll auch umgehen zu können. Und das ist das Ziel dieser neuen Plattform, die aber, wie gesagt, für manche Projekte sich auch Partner sucht. Ein Partner ist ganz sicher Mormon Stories Germany. Das möchte ich nochmal sagen, anerkennt auch Richtung Henning Müller, der das hochgezogen hat, was auch nicht immer einfach war, denke ich, und manchmal mit ein paar Problemen verbunden war, der das aber immer noch begeistert macht. Und ich denke, da kommen auch noch wieder dieses Jahr einige Podcasts und einige Contents von der Seite. Ja, also jetzt ganz kurz direkt zum Thema. Also warum ist das Thema so schwer? Und dazu möchte ich ganz kurz noch aus meiner Story erzählen. Es gibt ja bereits die Mormon Stories über mich, aber ich will noch mal ganz kurz sagen, als ich angefangen habe, mich mit Literatur wie zum Beispiel Insider's View of Mormon Origins von Grant Palmer oder No Man Knows My History auseinanderzusetzen und mein eigenes Mormon Stories Interview aufgenommen habe, aber auch andere Mormon Stories Interviews mir angehört hatte, da gab es einige Aha-Momente für mich und diese neuen Erkenntnisse, die ich dann gewonnen hatte, die wollte ich natürlich mit meinen, wie es eigentlich immer offen, wie ich eigentlich denke ich bin mittlerweile. Das war vielleicht nicht immer so, aber ich wollte das natürlich mit meinen Verwandten und Freunden teilen. Und ich war eigentlich ganz begeistert von meinen Erkenntnissen, dass ich jetzt endlich vielleicht irgendwas rausgefunden hat, was ich immer schon irgendwie im Gefühl hatte und dachte mir, dass die können ja eigentlich nur dankbar sein dafür, aber es war eigentlich das Gegenteil. Also manche wollten gar nicht drüber sprechen, manche haben sich angegriffen gefühlt, es kamen so Sachen wie, du bist ja vom Satan beeinflusst, auch vielleicht sogar mit Familienangehörigen. Der Ton wurde laut, die Worte wurden härter, alle Seiten sahen sich im Recht, wurden sauer, weil man irgendwas an den Kopf geschmissen bekommen hatte. Und dann wurde der Hörer aufgelegt und wochenlang nicht mehr miteinander geredet. Ich denke, wenn man das so hört, dann ist es jedem klar, dass das nicht eine optimale und schöne Situation ist, die man möchte. Und wie wir schon eingangs gesagt haben, ist aber trotzdem ein Bedürfnis, irgendwie offen über den Glauben mit der eigenen Familie, mit Freunden zu sein, mit denen man ja eigentlich offen sein möchte. Und genau darum geht es jetzt heute. Aber ich denke, ich habe ein bisschen darstellen können, glaube ich, aus meiner persönlichen Geschichte, warum das schwer ist. Und jetzt auch an dich die Frage, Cornelius, warum ist es aus deiner Sicht so schwierig? Ich glaube, du hast da auch ein paar Gründe gesammelt. Warum ist es aus deiner Sicht so schwierig, über abweichende Glaubensansichten und eine anders geartete Weltsicht jetzt im Kontext des Mormonismus zu sprechen?
Wenn ich heterodoxe, also nicht orthodoxe, von der vorgegebenen Linie abweichende Glaubensansichten habe und die äußere, dann ruft das im Mormonismus besonders starke Reaktionen hervor. Und aus meiner Sicht hat das mehrere Gründe. Zum einen verwebt die mormonische Theologie sehr stark die individuelle Errettung mit der kommunalen, vor allen Dingen der familialen Errettung. Als man kommt nicht alleine in die oberste Herrlichkeit im Zelestialreich, sondern nur als Ehepaar, als Familie. Und diese starke gruppenorientierte Heilslehre, so kann man es ja nennen, die löst sehr starke Gefühle aus, wenn man andeutet, dass man eventuell nicht mehr so glaubt, wie es die Norm ist. Und hinzu kommt auch, dass die mormonische Kultur eine sehr stark gruppenorientierte ist. Mit einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl, das auf gleichem Denken und auch konformem Verhalten beruht. Man hält sich an die Gebote, man hält sich an das Wort der Weisheit. Wenn ich jetzt andeute, dass ich eventuell nicht mehr diese Basics, auf denen ein Zeugnis beruht, so hundertprozentig nachvollziehen kann, weil ich Zweifel habe oder möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle überzeugt davon bin, dass es anders ist, dann löst das sehr starke Emotionen aus. Und wenn man sich versucht, dann in seine orthodox glaubenden Gesprächspartner hineinzuversetzen, kann man das, glaube ich, auch nachvollziehen. Aus Sicht von einem Familienmitglied, dann ist da die Angst da. Die Angst, dass die Familie nicht auf ewig zusammen sein kann, weil ich als Kind, Ehepartner, Elternteil nicht mehr glaube. Die Angst, dass ich als Person, die jetzt anders glaubt, einen schlechten Lebenspfad einschlage, all die guten Prinzipien, die die Kirche ja zweifelsohne lehrt, über Bord werfe. Und dann natürlich auch die Angst, dass meine eigenen Gedanken oder meine Glaubensreise, das, was ich so äußere, auch den Glauben anderer untergraben könnte in der Familie. Aber natürlich auch dann, wenn man es auf die höhere Ebene hebt, in der Gemeinde. Und wenn ich mich selber anschaue, und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich auch selber relativ lange das eher so im Stillen mit mir rumgetragen habe, dann gibt es da ja auch Angst oder so Gefühle, die in die Richtung gehen. Also die Angst, dass man vielleicht abgelehnt wird vom Gesprächspartner. Angst, dass Freundschaften leiden könnten oder auch die Gemeinschaft in der Gemeinde gestört sein könnte. Und natürlich auch ein bisschen die Sorge, dass man das Weltbild seiner Familienmitglieder oder seiner Freunde auch ankratzt. Denn so eine Glaubensreise ist ja auch nicht einfach und das möchte man auch jemandem, der da jetzt nicht unbedingt in die Richtung unterwegs ist, vielleicht auch nicht unbedingt zumuten.
Ja,
Ja.
ich finde es toll, dass du auch sagst, dass man vielleicht Angst hat, den Glauben des Gegenübers zu zerstören. Wir werden ja auch noch auf Fowler kommen und diese Angst ist auch durchaus in gewisser Weise berechtigt, meiner Meinung nach. Ja, aber wie gesagt, du gehst auf die Ängste ein und ich glaube, wenn ich unseren Outline anschaue, bist du auch noch nicht ganz durch. Deswegen lasse ich dich das nochmal zu Ende führen.
Ja, ich hatte schon angedeutet, wir haben einmal die Familienebene und dann gibt es natürlich auch in der Kirche auch immer noch die Gemeinde und die Gemeinde ist auch ein Ort, wo man sehr viel Zeit verbringt und viele positive, auch freundschaftliche Beziehungen pflegt. Sei es jetzt die 3 Stunden, die man am Sonntag verbringt oder auch unter der Woche mit Gemeinderat, Aktivitäten für die Jugendlichen. Was es nicht alles gibt, da gibt es ja wirklich viel Zeit, die man zusammen verbringen kann. Und das ist auch positiv. So empfinde ich das auch. Aber man hat sehr stark diese Gruppenorientierung und man gehört dazu, wenn man mal Zweifel andeutet, dann kann das schnell zu so einer Stimmung führen, die merklich abkühlt.
Ja, das kann ich persönlich bestätigen, weil im
Ja.
Grunde genommen gibt es da verschiedene Gruppen, ne? Mit manchen verbessert sich vielleicht das Verhältnis sogar, also vielleicht mit meinen inaktiven Geschwistern, habe ich dann plötzlich ein etwas anderes Verhältnis, aber ein positives Verhältnis, aber mit manchen langjährigen Freunden oder vielleicht auch Familienmitgliedern, die vielleicht so sehr konform sich verhalten in der Kirche, kann es dann halt auch schwieriger werden, ne?
Genau, wenn du ein bisschen kritisch dich äußerst, und das kann ja auch einfach nur eine vielleicht auch wiederholt gestellte kritische Frage sein, die Gruppennormen in Frage stellt, und jetzt egal, ob das Punkte der Lehre sind oder ob das kulturelle Traditionen sind, die gar nicht mal was unbedingt mit unserer Lehre zu tun haben, dann wird das häufig als Bedrohung wahrgenommen. Also
Ja.
Bedrohung einerseits auf der persönlichen Ebene. Oh, da wird gerade was geäußert, denkt dann der Gesprächspartner, was mein eigenes Zeugnis untergraben könnte.
Ja.
Das möchte ich aber nicht haben, das drücke ich weg. Das kann zu so einem sehr offensiven Gesprächsstil dann auch führen oder schneller Gereiztheit. Aber auch die Sorge, dass der Zusammenhalt der Gruppe geschwächt wird, dass andere ihr Zeugnis verlieren oder dass es geschwächt wird, dass sie sich nicht mehr so einbringen und dass man dann quasi so ein störendes Element ist. Man wird dann auch vielleicht immer so als Wolf in der Schafsherde tituliert.
Ja.
Und sicherlich kommt es darauf an, wie man Dinge sagt und welches Ziel man damit verfolgt, wenn man Themen anspricht, die kritischer sind. Aber das ist auf jeden Fall dieser Kontext, in dem solche Gespräche stattfinden. Und das lässt sich eigentlich immer darauf zurückführen, dass sehr starke Primäremotionen im Spiel sind. Angst, Verlust, Verrat, die daraus folgenden Schmerzen, daraus abgeleitet dann auch schnell Ärger und Wut als Sekundäremotionen. Und diese starken Gefühle verdrängen dann andere Emotionen, die auch stark sein können und häufig stark sind, wie Liebe, Verbundenheit, Zusammengehörigkeitsgefühl. Und an der Stelle kommt man dann schnell zu so einer Insider-Outsider-Problematik, wo man sich dann ausgegrenzt fühlt als jemand, der kritische Punkte mal angesprochen hat. Das ist natürlich auch kein schönes Gefühl. Aber so hat man dann ein Minenfeld eigentlich, in dem Kommunikation sehr schnell schiefgehen kann, wenn man nicht aufpasst. Also sowohl jetzt als Person, die kritische Themen anspricht, als auch als jemand, der sich mit so einer Situation als noch orthodox glaubendes Mitglied konfrontiert sieht. Ich denke, dass man auf beiden Seiten viel machen könnte, um solche Gespräche positiver ablaufen zu lassen und auch Raum dafür zu schaffen, ja.
Ja, also du hast sehr schön dargestellt, was ich kurz in einer persönlichen Geschichte quasi erzählt habe, hast du jetzt ein bisschen analysiert und denke ich schon relativ weit erklärt. Und du bist auf die Emotionsebene gekommen, hast gesagt, dass da sehr starke Emotionen im Spiel sind, dass ein Minenfeld entsteht und warum dieses Minenfeld entsteht. Ich denke, das ist schon mal wirklich eine gute, also wirklich eine gute Einstieg in die Erklärung und in den Hintergrund, warum das schwierig ist. Was mir in unserer Vorbereitung auf dieses Gespräch aufgefallen ist, dass eine sehr starke Diskrepanz auch besteht zwischen dem, was wir in der Sonntagsschule oder einem Priesterkollegium oder in der FAV und sonstigen Klassen im Institut oder Seminar hören und dem, was im Internet steht. Es kann zum Beispiel mal sein, dass man sich einfach aus Gründen, dass man sich einfach informieren möchte als Mitglied oder dass man sich auf eine Klasse vorbereiten möchte, ins Internet geht und versucht, zusätzliche Quellen hinzuzuziehen und man stößt auf irgendeine Seite wie Fair Mormon oder irgendwas und man erfährt plötzlich irgendwelche Dinge, oder sonstige Webseiten auch. Man erfährt irgendwelche Dinge, die völlig im Widerspruch zu dem stehen, was man in Materialien der Kirche, Filmen, Leitfäden und so weiter findet. Und also dadurch entsteht Verwirrung und natürlich auch in gewisser Weise Streit, weil ja, das Potenzial des Streits ist, denke ich, ganz einfach. Also wenn ich dann näher mich damit beschäftige und dann vielleicht auch Bücher lese von Wissenschaftlern, die der Kirche positiv gesinnt ist, dann finde ich viele von den Informationen im Internet eigentlich bestätigt. Und mir wird eigentlich klar, das ist eigentlich gar nicht, dass vieles davon ist ja gar nicht so falsch, wie es vielleicht häufig dargestellt wird. Und dann muss ich aber damit leben, dass mein Verwandter oder mein Freund in der Kirche, der halt sehr konform ist und orthodox ist, quasi das nicht einsehen möchte, dass das überhaupt stimmt oder dass es irgendwas mit der Wahrheit zu tun hat, weil er im Grunde genommen im Leitfaden halt die gegenteilige Position bekommen hat. Und dann kommen halt diese ganzen Emotionen schon wieder da rein, die du beschrieben hast, ne? Und wie gesagt, das sehe ich als einen weiteren Grund. Möchtest du dazu noch irgendwas hinzufügen oder?
Ja, ich denke, dass sehr viel von dem wieder zum Tragen kommt, was ich gerade schon mal versucht habe darzustellen, dass man eigentlich versucht, sein Zeugnis so wenig wie möglich schwierigen Herausforderungen auszusetzen. Und die gerade dann in solchen sich widersprechenden Informationen ja auch zu finden sind. Ich glaube, dass das auch eine ganz, ganz valide Verhaltensweise ist, denn das Leben ist häufig schwierig genug. Man schlägt sich mit allen möglichen Herausforderungen herum. Und wenn man ein klares Weltbild hat, was sich in so einem Glaubenskontext ergibt, dann kann das eine sehr große Hilfe auch sein, sich mit den Herausforderungen des Lebens erfolgreich auch abzuarbeiten daran.
Ja.
Das will ich gar nicht entwerten. Ich will das sogar eigentlich unterstreichen, dass das sehr wertvoll ist. Ein Problem wird es halt an der Stelle, wenn ich das Gefühl habe, hier ist ein Punkt, mit dem müsste ich mich eigentlich mal auseinandersetzen, weil der in irgendeiner Form eine Frage aufwirft, vielleicht auch einen Zweifel aufwirft an dem Bild, wie ich es bisher gesehen habe. Und wenn ich dieses Gefühl habe oder diesen Impuls habe, guck dir das mal an und dann anfange, das reaktionär wegzudrücken, weil ich das nicht haben will, weil mir das Angst macht, weil ich Sorge habe, dass das mein Weltbild ins Wanken bringen könnte. Wenn ich das wiederholt mache, ist meine Überzeugung, dass das nicht positiv ist. Ich habe das auch selbst eigentlich so erfahren, dass vielleicht ganz kurz ein Punkt aus meiner eigenen Geschichte dazu. Auf Mission hatte ich mal von Untersuchern so eine kleine Schrift gekriegt, man damals ganz klar auch als Anti-Mormonen-Literatur zu klassifizieren gewesen. Natürlich wollte ich aber den Untersuchern auch helfen, habe das durchgearbeitet, waren auch aus meiner Sicht damals einige Dinge sehr verzerrt dargestellt und das würde ich auch heute so noch bestätigen. Aber das hat mich damals ganz schön aus der Bahn geworfen. So 2, 3 Tage, wo ich echt sehr verwirrt war und dann habe ich beschlossen, ich bin jetzt Missionar, ich habe eigentlich keine Zeit, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Ich habe eine andere Aufgabe und habe das dann so weggeschoben, habe gesagt, damit beschäftige ich mich nach Mission. Hat dann auch von ein paar anderen Elders aus dem Distrikt so erste apologetische Literatur bekommen und die hat quasi so ein Pflaster auf diese Wunde gelegt, die da gerissen worden war. Und habe mich dann auch eigentlich bis zum Ende meiner Mission nicht mehr intensiver damit auseinandergesetzt. Aber dann hatte ich irgendwie schon das Gefühl, als ich nach Hause kam, ich müsste jetzt mal draufschauen und habe mich dann jahrelang eben in diesem Bereich der Apologetik, so Fair Mormon hattest du ja angesprochen, Farms gab es damals noch, was jetzt das Maxwell-Institut ist. Und ja, das waren so ein paar Jahre, wo sehr viel irgendwie so ein bisschen durcheinander war in meinem Kopf, wo ich das Gefühl hatte, damit kann ich eigentlich leben. Und dann wurden diese Impulse, die kamen, guck dir da die eine oder andere Sache nochmal an, die wurden immer stärker, sodass es auch irgendwann klar war, das ist jetzt eigentlich nicht mehr gut, wenn ich das wegschiebe. Und so hat dann eigentlich meine Reise angefangen, ne, in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich nehme das jetzt ernst. Ja, aber ich kann das nachvollziehen, wenn man dieses, ich habe es selbst erlebt, wie stark diese Diskrepanz sein kann zwischen den Informationen, die man findet und die man normalerweise in diesem stark korrelierten Rahmen in der Kirche vorfindet. Und ich kann es aber auch verstehen, wenn jemand diesen korrelierten Kontext nicht verlassen möchte.
Ich
Und aber an
glaube,
dieser Stelle wird es
ja,
dann
ja.
schwierig, ne?
Ich glaube, an der Stelle kommt auch, glaube ich, unser erster Punkt, wo wir sagen können, das könnte man besser machen. Ein Ort, das kommt jetzt einfach von mir, in der Vorbereitung habe ich das auch eingebracht, was man besser machen könnte in dem Zusammenhang, ist die Leitfäden, die Kirchenmaterialien ein wenig authentischer zu gestalten und ein bisschen mehr an den zunehmenden, immer weiter zunehmenden geschichtlichen Erkenntnissen auszurichten. Also die Wissenschaft steht ja nicht still. Also Geschichtswissenschaftler werten immer weitere Dokumente aus, Primärdokumente, Sekundärdokumente zur Entstehungsgeschichte der Kirche und so weiter. Also es ist ja, das sind respektierte Wissenschaftler, die wirklich ehrliche Arbeit tun, in ganz vielen Fällen nicht einfach nur Anti-Mormonen sind. Da ist es einfach meiner Meinung nach so, dass ein Ansatzpunkt wäre, dass man die Leitfäden tatsächlich überarbeitet. Und ich denke, da werden auch schon erste Versuche gemacht. Ich muss sagen, ich bin noch nicht ganz überzeugt. Also ich habe vor kurzem ja noch Seminar gelehrt also über Lehre und Bündnisse. Da ging es in vielen Fällen um die Kirchengeschichte. Und ich wusste, während ich das gelehrt habe, beziehungsweise während ich die Klassen vorbereitet habe, ich wusste, dass die Punkte in vielen Fällen einfach sich ganz anders darstellen, ne? Und da war einfach auch schon für mich dann ein innerer Kampf, wie werde ich es jetzt den Schülern präsentieren oder lasse ich es einfach weg? Und da kommt dann wieder dieses Thema, dass man das, was man eigentlich weiß, nicht sagen darf oder irgendwie für sich behalten muss. Und wo du auch schon angedeutet hast, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so gesund, wenn man das über einen längeren Zeitraum etwas, wovon man überzeugt ist, mit den Menschen in seinem Umfeld nicht teilen darf oder wenn man das irgendwie nur mit sich rumträgt und dann sozusagen ein zwiegespaltenes Leben dann führt sozusagen, ne? Aber ich will jetzt auch nicht zu lange an diesen Punkt, weil wir kommen ja eigentlich noch zu dem echten, zu den Tipps, ja, und ich will jetzt auch nicht zu lange an diesem Punkt bleiben. Ich möchte noch kurz auf den dritten Grund unserer Vorbereitung, warum das so schwierig ist, eingehen. Das wurde kurz angedeutet zwischendrin schon, dass man, wenn man, also in Glaubensstufe 3, gemäß dem Modell von Fowler, das erkläre ich jetzt hier nicht nochmal neu, das sollte man einfach googeln, sich befindet, dann ist es so, dass man und die meisten Mitglieder sagen die meisten, ich sag mal, Kirchengelehrten beziehungsweise Wissenschaftler, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzen, im mormonischen Kontext, oder Therapeuten sagen halt, dass ein großer Anteil der Mitglieder unserer Kirche wahrscheinlich eher in diese Stufe 3 reinfällt und dass die Kirche diese Stufe 3 begünstigt. Und da ist es halt so, dass man halt eine relative Schwarz-Weiß-Sicht auf das Thema Glauben hat. Das ist ein weiteres Problem. Also ich zitiere aus Fowler über den Umgang mit Personen aus Glaubensstufe 3. Jeder Versuch, mit einer Person in dieser Stufe vernünftig über die Grundsätze zu diskutieren oder seinen Glauben zu demystifizieren, wird von ihr als Gefahr gewertet. Und wir werden später noch drauf kommen, dass das sogar einen Grund hat, warum das so ist, dass man das jetzt gar nicht einfach als grundlegende Kritik an dieser Art von Mensch oder an diesen Menschen werten sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber für jahrelang, würde ich mich in dieser Stufe sehen, war ich in dieser Stufe 3. Aber im Grunde genommen ist das auch so ein bisschen Selbstverteidigung, wie du vielleicht auch schon angedeutet hast, ja. Man möchte halt nicht, dass das eigene Weltbild zusammenbricht, ne? Und man hat viel von seinem Leben darauf basiert, auf diesem Weltbild und auf diesem Glauben. Und das ist auch irgendwie in gewisser Weise, kann man sogar ein bisschen verstehen, dass man dann gegenteilige Informationen einfach kritisch sieht. Gut, Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zum Teil 2 unseres Interviews, nämlich das sind so mehr die Tipps jetzt, die wir zusammengefasst haben. Wir führen 4 verschiedene Quellen an. Wir versuchen, das auch kurz und knackig rüberzubringen. Und wir haben uns mit 4 verschiedenen Quellen auseinandergesetzt, hatte ich schon eingangs angedeutet, die dabei helfen können. Also bei Gesprächen und über die eigene Glaubenskrise und beim Umgang mit Familienmitgliedern und Freunden. Ich mache tatsächlich nochmal mit Fowler, wo wir gerade dabei waren, den Einstieg. Ich habe mit Fowler das Problem auch beschrieben und möchte jetzt auch ein bisschen sagen, wie vielleicht sogar Fowlers Ansatz mit den Stages of Faith eine Problemlösung darstellen kann. Und zwar kann ich das, glaube ich, sogar relativ kurz sagen. Im Grunde genommen ist es ja so, Fowlers Modell erklärt, dass jeder Mensch Stufen durchläuft in seiner Glaubensentwicklung. Und das Erste ist, vielleicht der erste Ansatz dabei ist, wenn ich das so sehe als orthodoxes Mitglied, der vielleicht eher noch eine Schwarz-Weiß-Sicht hat und ich sehe einen Freund oder ein anderes Mitglied in meiner Gemeinde, der gerade kämpft mit bestimmten Grundsätzen innerhalb des Glaubens, und diese nicht mehr so als wahr sieht wie vielleicht früher, dann kann ich vielleicht, anstatt ihn zu verurteilen, vielleicht eine Sicht haben, vielleicht entwickelt sich da irgendwas Neues bei ihm. Vielleicht ist das einfach eine weitere Stufe, die er in seiner Entwicklung, die er jetzt vielleicht sogar braucht. Wir wissen aus dem medizinischen Bereich, dass wenn ich eine Medizin schlucke, die mir eigentlich vielleicht sogar hilft, dass vielleicht sogar zunächst negative Wirkungen am Körper oder negative Symptome, die als negativ bewertet werden können, erscheinen, auftreten und dann aber vielleicht das doch hilft, das Medikament. Und vielleicht ist es in diesem Fall auch so, anstatt das einfach als völlig negativ darzustellen und zu sehen, ui, der fällt jetzt ab, der verliert seine ewige Errettung, der hat sich dem Satan zugewandt, kann ich vielleicht auch was Positives da drin sehen. Dabei hilft dieses Modell von Fowler. Ja, und der andere Grund bei Fowler, was einem da helfen kann, ist meiner Meinung nach, dass er sagt, es ist ja unmöglich, direkt von Stufe 3 beispielsweise auf Stufe 5 seines Modells zu gelangen. Also quasi, man kann diese Stufen nicht überspringen. Und auch die Stufe 3 lässt sich nicht überspringen, um da weiterzukommen. Und das finde ich ganz besonders wichtig dafür, dass man als jemand, der eine Glaubensveränderung durchgemacht hat, auch Respekt für diese Stufe entwickelt. Und wir hatten auch eingangs besprochen, dass wir es keinesfalls so darstellen wollen, dass jetzt ein Mensch, der in einer Glaubensstufe 4 oder 5 sich befindet, besser ist als jemand, der in Stufe 3 ist. Das möchte ich auch nochmal betonen. Aber was mir wichtig ist, hier zu sagen, jede von diesen Stufen ist gemäß diesem Modell, was sehr große Verbreitung schon erfahren hat, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, jede von diesen Stufen ist wichtig und ich kann einfach eine Stufe nicht überspringen. Und somit respektiere ich diese Stufe. Ja, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, was an der Stelle noch wichtig ist zu betonen, ist, dass bei Fowler die Stufe 5 ja ungefähr den Zustand auch beschreibt, dass wenn man aus dieser rationalen Phase, wo man hinterfragt, wo man auch sehr kritisch ist, vielleicht auch selber sehr ärgerlich ist über den Verlust des eigenen Weltbilds oder auch die Art und Weise, wie man vielleicht früher auch geglaubt hat, nicht zwangsläufig, aber das kommt öfter vor. Wenn man dann den nächsten Schritt in dieser Entwicklung macht im Glauben, dann kann es ja durchaus auch sein, dass man, oder es kann nicht nur durchaus so sein, es ist halt so, dass man in der Regel dann ein breiteres Glaubensverständnis entwickelt, wo man vielleicht nicht mehr, wie noch in Stufe 3, sehr klare Aussagen dazu hat, wie Gott aussieht, was seine Eigenschaften sind, wie man dieses Gottesbild beschreiben würde, aber wo man durchaus diesen Wunsch hat nach einem spirituellen Leben und auch dieser Verbindung und das ist auch, und Fowler sagt es auch, dass an der Stelle ja auch wieder diese Verbindung zur ursprünglichen Glaubensrichtung, der man einmal angehört hat, wieder möglich ist. Nicht mehr mit dem gleichen Set so an Glaubenssätzen, dass man in der Stufe 3 noch vielleicht mit Inbrunst vertreten hat. Aber die Verbindung ist da und die kann auch sehr fruchtbar und positiv sein für alle, die daran beteiligt sind. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig daran. Also häufig ist halt so dieser Übergang von der Stufe 3 zur Stufe 4 das, was so stark kritisiert wird, wenn jemand eine Glaubensveränderung durchlebt als Mormone und wo dann auch so eine Abgrenzung, eine Abkanzelung auch an mancher Stelle dann so empfunden werden kann, die Vorsicht und ja,
Ja.
auch so, dass sich schützen gegen diese Veränderung des
Ich werde
anderen.
noch mal ganz kurz was zu Stufe 3 und Stufe 4 sagen, weil wir die hier so häufig erwähnen. Ja.
Ja.
Einfach für die, die sich jetzt einfach noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben. Stufe 3 ist der synthetisch-konventionelle Glaube, also stark an der Konvention, wie der Name schon sagt, ausgerichtet und synthetisch. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass er eher von außen einem. Er von außen kommt. Also er kommt nicht aus meinem Denken heraus und meinem individuellen Denken, sondern eher, ich nehme etwas an, was um mich herum oder in meiner Glaubensgemeinschaft gepredigt wird, sozusagen, um es mal vereinfacht zu sagen. Und die Stufe 4, die du jetzt beschrieben hast, ist der sogenannte individuierend reflektive Glaube, nämlich, dass man individuierend sagt ja schon, also da steckt das Wort Individuum so ein bisschen drin, dass man tatsächlich dazu kommt, seine eigenen Werte und seine eigenen Glaubensansichten zu entwickeln, auch innerhalb der Religion, in der man ist, quasi eigene Vorstellungen und Glaubensansichten herauszuarbeiten. Und dass man mehr reflektiert, was man eigentlich glauben möchte und glauben kann. Genau, und da ist natürlich im Grunde genommen genau die Schwierigkeit an diesem Punkt. Also ich denke allerdings, dass wir weitergehen sollten, einfach aufgrund der Zeit und dass wir nicht zu lange hier bei diesem Punkt verweilen. Und ich würde dann gerne übergehen zum Dan Wotherspoon. Sollten wir, das sage ich einfach dazu, das ist ja auch in Ordnung für unsere Zuhörer, sollten wir ein bisschen, also wir sollten versuchen, das kurz und knackig zu machen. Und damit wir einfach, dass der Podcast jetzt nicht 3 Stunden lang wird. Genau, und da wollte ich dich jetzt fragen, was hast du aus Don Wotherspoon, also aus dem Mormon Matters Podcast Speaking with Loved Ones about Faith Differences, welche Erkenntnisse konntest du dazu gewinnen, wie man mit dieser Thematik besser umgehen kann?
Genau, Dan Witherspoon macht ja diese Mormon Matters Podcast-Reihe und hat da so ein kleines Panel zusammengestellt von Leuten. John DeLynn war auch dabei und die haben über dieses Thema gesprochen, wie ich so ein Gespräch positiv führen kann und haben da auch nochmal rausgearbeitet, sehr schön, was eigentlich eine der großen Herausforderungen ist, wenn man als jemand, der so eine Glaubensveränderung durchlebt, so ein Gespräch führen will. Und das kommt daher, die primären Emotionen haben wir schon mal angesprochen. Ne? Also man empfindet häufig sehr komplexe Emotionen im Verlauf von einer Glaubensveränderung, Glaubenskrise ja auch, teilweise kann ja krisenhafte Züge haben. Da kann das Weltbild zusammenbrechen und man kann sich da sehr, auf jeden Fall sehr verwirrt und durcheinander fühlen. Man kann auch Wut und Ärger empfinden und andere Gefühle in unterschiedlichen Stärkegraden. Also, es ist eine turbulente Zeit. Und häufig sind auch diese intensiven Gefühle gerechtfertigt und valide, weil man da ja so eine Transformation durchlebt
Und
von.
was ist da jetzt der Tipp oder so? Weil im Grunde genommen die Problematik hatten wir ja schon im ersten Teil beschrieben, ne?
Ja, aber ich glaube, es ist wichtig, an dieser Stelle das auch nochmal hervorzuheben, weil das ist so häufig der Ausgangspunkt, an dem ich selber stehe, bevor ich so ein Gespräch beginne. Und wenn diese starken Emotionen noch in mir wallen, also sie mögen zu dem Zeitpunkt, wo das Gespräch beginnt, vielleicht gar nicht so sehr an der Oberfläche sein, aber sie sind noch da und können dann in einem Gespräch mit einem orthodox glaubenden Familienmitglied, mit einem Freund sehr schnell wieder hochkommen und dann helfen die nicht, ne? Die sind eher kontraproduktiv. Und eventuell hat dann auch der Gesprächspartner das Gefühl, dass man da gerade was an ihm auslässt oder dass man
Ja,
das persönlich meint.
also wenn ich dich richtig verstehe, auch eine Bewusstheit der eigenen starken Emotionen zu haben, ne? Das kann einem helfen, das Gespräch richtig anzugehen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, das meine ich damit. Ich habe das auch selber erlebt, also auch mit einem sehr guten Freund, wo ich eine Zeit lang, also eigentlich über Monate hinweg, auch alle paar Tage mal zum Thema Kirche, Religion und Ansichten so geredet habe, das war echt so dann auf eine Art und Weise sehr einseitig eine Zeit lang, wo es eigentlich von meiner Seite her immer nur so ein Auskotzen war. Und auch ein regelmäßig sich hineinsteigern in diese schwierigen Punkte, die ich da gesehen habe. Und auch in der Regel, also befeuert noch dadurch, dass ich selten das Gefühl bekommen habe von Gesprächspartnern, dass das auch jetzt valide war, so zu fühlen. Obwohl ich aber die ganze Zeit überzeugt war, dass es ein total valides Gefühl und Kritikpunkt ist, den ich da habe. Aber irgendwann ist mir dann bewusst geworden, ey, was mache ich hier eigentlich gerade
Ja,
mit dieser Freundschaft,
kenne ich
wenn
nur zu
ich
gut.
immer und immer und immer wieder halt meine Wut und mein Ärger über ein eigentlich verbindendes Element zum Ausdruck bringe und dadurch alles andere, auch viele andere Themen, die man so hatte als Freund, ja, die nichts mit Kirche zu tun haben, so ein bisschen an die Seite gedrängt worden sind. Und das tat mir im Nachhinein leid, und rechne das meinem Freund da auch sehr hoch an, dass er das so ertragen hat, die Zeit lang. Und ich meine nur, ne, man ist an diesem Punkt, man verspürt diesen Ärger und das häufig auch auf eine Art und Weise gerechtfertigt. Aber an der Stelle sollte man aufpassen, dass das dann nicht sich in diese Gespräche, die man führt, zu stark überträgt. Und was dann in dem Podcast vom Dan Witherspoon gesagt wird, ist, dass ich mir eigentlich immer bewusst machen muss, bevor ich in so ein Gespräch gehe, dass ich derjenige bin in dieser Beziehung, ob es jetzt eben eine Liebesbeziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung oder einfach nur eine Bekanntschaftsbeziehung in der Gemeinde. Ich bin die Person, die sich verändert hat. Meine Glaubenssicht hat sich verändert. Meine Emotionen zu dem ganzen Thema haben sich verändert. Und das kommt als Überraschung für den anderen und häufig unerwartet. Und wenn sich mein Weltbild radikal gewandelt hat, dann ist das bei denen nicht der Fall. Und ich muss mir bewusst machen, dass die Person, mit denen ich rede, weiterhin so denken, wie ich früher mal gedacht habe. Oder so ähnlich. Ne? Man hat ja eh immer gewisse Facetten so in dem eigenen Glaubensbild. Aber versetze ich mich doch einfach noch mal dahin zurück, wo ich war, bevor meine Glaubensveränderung angefangen hat. Wie habe ich damals gedacht? Wie habe ich damals auch vielleicht in ganz ähnlichen Situationen reagiert und die Kritik als Angriff auf meinen Glauben oder vielleicht auf mich persönlich auch verstanden? Und mache ich mir einfach klar vor so einem Gespräch oder auch in einem Gespräch, wenn es in die Richtung geht, dass es vielleicht so ein bisschen eskaliert und Eskalation ist nie gut, mache ich mir klar, wenn ich erzähle, dass mein Weltbild ins Wanken geraten ist, sieht häufig der gläubige Gesprächspartner sein Weltbild auch in Gefahr. Und dann passiert das. Also ich sollte diese Empathie üben, und gleichzeitig halt auch den Respekt vor dem jeweils anderen Weltbild zum Ausdruck bringen. Ja. Mein Erfahrungshintergrund ist jetzt nicht mehr der gleiche wie der von meinem orthodoxen Gesprächspartner. Und ich sollte dieses orthodox gläubige Weltbild auch nicht entwerten. Ich sollte mich darüber nicht lustig machen. Und ich sollte auch aufpassen, dass die Art und Weise, wie ich meine eigene Veränderung beschreibe, nicht so rüberkommt wie, also ich bin jetzt einen Schritt weiter, ne? Also den Fauler halt in dieser Form tatsächlich als so ein Aufstiegsmodell zu betrachten, wo man dann in Stufe 5 irgendwie besser dran ist als jemand in Stufe 3. Das meint der Fauler damit nicht. Aber das ist, glaube ich, eine Gefahr, der man sich aussetzt. Und aus so einer Perspektive kann dann ein Gespräch eigentlich auch nur schief gehen. Ne?
Ja.
Ja. Aber klar, das ist jetzt so der Ausgangspunkt. Empathie üben wäre so der erste Schritt. Und dann im Gespräch immer versuchen, aus dem Positiven rauszusprechen, das Positive hervorzukehren. Häufig wird einem ja vorgeworfen, dass man den Heiligen Geist verloren hat, dass man ja auch bei dem anderen quasi den Geist wegnimmt, ne? Durch die Kritik, die man äußert oder diese schweren Themen. Und deswegen sollte ich das
Darf ich
irgendwie
dich mal fragen, hast du das so schon mal geschafft umzusetzen in einem Gespräch, was da beschrieben wird?
ich habe ja am Anfang in der Einleitung gesagt, dass ich sehr viele Gespräche in den Sand gesetzt habe oder vor die Wand gefahren habe. Und es ist mir vielleicht auch mal geglückt, ja, es ist mir definitiv auch schon geglückt, Aber wenn ich das jetzt so in einer statistischen Grafik niederlegen würde, dann wäre, glaube ich, der Balken mit den Gesprächen, die gut gelaufen sind, deutlich kleiner als andere.
Ich finde es ganz gut, in der Vorbereitung hast du beschrieben, hier auch in unserem Outline, dass zu der Positivität nicht nur gehört, dass man einfach positiv spricht, weil das ist ja sehr allgemein, sondern dass man die Beziehung auch als positiv beschreibt. Also dass man einfach auch beschreibt, dass man das jetzt nicht so sieht, dass man jetzt plötzlich zum Feind geworden ist, sondern dass die Verbindung weiterhin eine positive sein soll zu der Person. Vielleicht kannst du darauf noch kurz eingehen.
Ja, genau. Also meine Glaubenssicht hat sich geändert, ne? Egal wie stark die sich geändert hat. Und das sollte man betonen. Meine Glaubenssicht hat sich verändert. Meine Freundschaft zu dir, meine positiven Gefühle zu dir, unsere Beziehung, die muss sich deswegen nicht ändern. Und ich möchte auch nicht, dass sie sich ändert. Ich möchte eigentlich weiter diese positive Verbindung, die wir zusammen haben, die möchte ich bewahren, die möchte ich weiter nähren. Ich möchte die stärken. Und das ist das Ziel. Das mag nicht immer möglich sein, dann praktisch. Entweder weil man selbst noch starke negative Gefühle hat und zwar diesen Wunsch verspüren mag, aber gar nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Und das ist dann auch halt so. Aber auch die andere Person mag dazu nicht im gleichen Maße bereit sein oder auch nicht in der Lage sein. Also man kann mit diesem Wunsch auch jemanden überfordern, aber wichtig ist, dass das ehrlich gemeint ist, dass ich über das spreche, was mich im Herzen bewegt, das, was weh tut, das, was gut ist, was mir Positives bringt und auf eine Art und Weise auch noch das ernst nehme, über das, was wir reden. So, wenn wir über die Frucht des Heiligen Geistes sprechen, so wie Paul das im Galaterbrief beschrieben hat, dass es da geht um Liebe, um Freude, um Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut. Das sind ja, glaube ich, alles Punkte, die wir auch noch anstreben, obwohl sich unser Glaube verändert hat. Und das sind auch Punkte, auf die man sich dann mit jemandem, der orthodox glaubt, einigen kann. Und
Weiterer Punkt, den du genannt hast, in der Vorbereitung war, dass man auch dann selber, also das eigene, was sich bei einem selber entwickelt, positiv beschreiben kann, nämlich dass man quasi zum Beispiel, anstatt dass man irgendwie jetzt sagt, okay, ich habe jetzt, also so wie es in der Kirche eher beschrieben wird von jemandem, der abfällt, ich habe jetzt meine Geistigkeit verloren oder was auch immer, ja, was ich gewonnen habe. Also ich kann persönlich sagen, durch meine Glaubensveränderung, meine Faith Transition habe ich vor allem eines gewonnen und das ist Authentizität. Und das ist etwas, was ich vorher in meinem Leben, glaube ich, aufgrund dessen, was wir auch schon gesagt haben, wie die Kirche strukturiert ist und wie unsere Kirchenkultur geartet ist, es ist nicht immer nur die Kirche, sondern auch die Kultur, die sich daraus ergibt, dass ich eher unauthentisch war. Und das habe ich sehr stark wahrgenommen. Auch irgendwas hat mich auch irgendwann angefangen, sehr zu stören. Und ich bin extrem dankbar einfach dafür, dass ich an Authentizität hinzugewonnen habe. Und ich finde es sehr schön, dass du das hier mit aufgeführt hast als weiteren Punkt, was man auch in einem Gespräch mit einem Familienmitglied oder einem Freund zum Ausdruck bringen sollte. Und ich denke, es ist nicht nur Authentizität, was man gewinnt, sondern es gibt noch viele weitere Werte, die man gewinnen kann.
ja, ich glaube, diese erweiterte Sicht auf die Welt, das war für mich wirklich eine Offenbarung, festzustellen, dass diese Insider-Outsider-Sicht, die man auch hat, einfach, ne, sagt, ja, ich bin Mormone, ich definiere mich so, wir haben eine klare Mission als Mormonen, wir wollen eigentlich alle Menschen zu Christus führen und alle zu Mormonen machen, mehr oder weniger. Und man hat ja auch dann Vorstellungen davon, wie das Leben als Nicht-Mormone aussieht. Und es wird ja leider häufig auch in der Kirche in Unterrichten so dargestellt, dass man ja nur als Mormone wirklich glücklich sein kann. Und das ist meiner Erfahrung nach nicht so. Ich kenne jede Menge Menschen, die nicht mal irgendwie in irgendeiner Weise spirituell sind, die ein glückliches Leben führen. Aber auch, weil sie sich halt an Grundsätze halten, die sie für sich als gut erkannt haben und die sie so umsetzen. Und die authentisch glücklich sind, die glückliche, stabile Familien haben. Und halt da nicht ständig irgendwie jetzt denken zu müssen, ja, wie kann ich ihnen denn jetzt noch mehr geben, sondern einfach nur akzeptieren, du hast ein gutes Leben, ich habe ein gutes Leben, wir können als Kollegen auf der Arbeit, als Freunde im Sportverein oder wie auch immer, hier zusammen gerade einen Teil unseres gemeinsamen Lebens positiv gestalten. Wir können auch für andere Leute noch was Gutes machen, eventuell. Das sind sehr wertvolle Momente und jedem seinen eigenen persönlichen Weg zugestehen
Was mich
und
ein bisschen,
als gleichberechtigt auch zugestehen.
ja, sehr schön. Was mich ein bisschen schockiert hat, in der Vorbereitung, dass hier, dass du sagtest, in der Regel dauert es 7 bis 12 Jahre, bis man sich nach einer Glaubensveränderung wieder in ein ruhiges Fahrwasser begeben hat, sozusagen, beziehungsweise bis man sich wieder selber gefunden hat. Also meine Faith Transition fing an in 2014. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dir war, aber das schockiert mich schon ein bisschen, dass ich jetzt erstmal die Vorstellung, dass ich noch irgendwie 10 Jahre jetzt in einem unruhigen Fahrwasser bin und mich nicht finden kann. Glaubst du das? Wie bewertest du das für dich? Was hast du gedacht, als du das gehört hast in dem Podcast?
Ja, also ich kann das eigentlich so bestätigen, muss ich sagen. Ich glaube, es hat halt sehr viel damit zu tun, wie lange es dauert, was ich persönlich für ein Typ bin. Ich habe Freunde, bei denen scheint es einfach deutlich schneller gegangen zu sein, als jetzt dieser, sagen wir mal, grobe Mittelwert, den Fowler da angibt aus seinen Studien von 7 bis 12 Jahren. Und also wenn ich schaue, wie hat es bei mir angefangen, wie habe ich mich damit auseinandergesetzt? Vielleicht hat es mir am Anfang auch an der nötigen Offenheit gemangelt, mich individuell damit auseinanderzusetzen. Dass es da vielleicht am Anfang nicht so schnell gegangen ist, wie es hätte gehen können. Aber ja, also ich würde diese Zahl persönlich unterstreichen. Ich will aber auch nochmal hervorheben, dass das ja ein Prozess ist. Wir reden über Glaubensveränderungen, über eine Glaubensreise. Fowler stellt ja auch dar, dass das irgendwie so ein kontinuierlicher Prozess ist. Man verändert sich immer so ein bisschen und manchmal geht diese Veränderung schneller voran und dann hängt man vielleicht an einer gewissen Stelle fest und dann geht es halt wieder weiter, ne? Wenn man den entsprechenden Impuls bekommen hat und den aufgenommen hat. Ja, und dieses sich selbst finden, das ist auch ein ständiger Prozess des sich neu definierens oder sich in seinem neuen Lebenskontext neu definieren. Das heißt jetzt nicht, dass das 7 bis 12 Jahre lang Krise sind, aber wenn man es mal vergleicht mit dem Modell oder psychologischen Modellen zur Verarbeitung von einem Trauerfall, von einem starken Verlust von einem Menschen, der einem nahe gestanden hat, dann ist das ja auch so ein Phasenmodell, das irgendwie von der Verneinung, dass das jetzt irgendwie besonders schwierig ist oder dass das überhaupt passiert ist, dieser große Verlust, hinführt irgendwann zur Akzeptanz. Und auf dem Weg dahin hat man Phasen, die sich ablösen von Ärger und eben diesem Verneinen und noch einer ganzen Reihe anderen, die aber jetzt nicht so als so ein Stufenmodell zu sehen sind, sondern eher als so ein sich abwechseln von diesen einzelnen Phasen, bis man diese Veränderung, diese einschneidende Veränderung im Leben verarbeitet hat. Und das ist eigentlich mit Fowler auch so. Ich werde ja nicht von heute auf morgen zum radikalen Zweifler. Ich werde auch nicht von heute auf morgen dann zu jemandem, der so eine verbindende Spiritualität wieder sucht, sondern ich springe eigentlich hin und her zwischen so dieser Neigung zur Schwarz-Weiß-Sicht und zur Neigung zum harten Kritisieren und dann auch mal wieder ein bisschen entspannteren Phasen und das alles dauert. Und bei manchen geht es schneller, bei anderen dauert es länger. Aber ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie sehr man sich darauf einlässt und bereit ist, diesen Weg zu suchen. Und auch bereit ist, die schwierigen Emotionen, die damit einhergehen, anzunehmen und die nicht wegzudrängen.
Ja, ich hab gesehen, du hast noch so ein paar weitere Tipps in kürzerer Form hier aufgelistet. Vielleicht kannst du die noch kurz kommentieren.
Ja, einer, der sich bei mir eigentlich auch bewahrheitet hat, war, und das ist nochmal ein Abschluss quasi von dem, was wir gerade besprochen haben, ist erstmal selbst zur Ruhe kommen vor dem Gespräch. Und das mag vielleicht so ein kurzes nochmal Einatmen sein, Aber vielleicht bedeutet es auch erstmal, dass ich das Gespräch zu dem Thema erst in einer Woche oder vielleicht erst in einem Monat suche. Ja, und
Also
wenn.
quasi jetzt nicht, wenn man gerade so am höchsten, wie wir vorhin auch schon gesagt haben, kochende Emotionen hat, dann nicht das Gespräch suchen, sondern erstmal noch ein bisschen Zeitpuffer einplanen, bis man so ein bisschen wieder runtergekommen ist.
Genau, und dann, also gerade nämlich, wenn man halt eben noch in dieser emotionalen Achterbahn sitzt, dann neigt man auch dazu, dass man dann den Wasserfall anschaltet, ne? Und ein kritisches Thema nach dem anderen raushaut und den Gesprächspartner total überfordert. Ja, weil man selber hat sich vielleicht monatelang oder gar jahrelang mit diesen Themen auseinandergesetzt und hat sich da ja auch selber nach und nach angenähert. Und man hat einen entsprechenden Wissensvorsprung, einen entsprechenden Vorsprung auch in der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Weil man braucht halt so ein intellektuelles Verarbeiten, man braucht ein emotionales Verarbeiten davon. Und ein Gesprächspartner, der das selber jetzt nicht erlebt hat, der kann das ja jetzt nicht gerade mal in 5 oder 10 Minuten mitmachen, wofür ich selber vielleicht irgendwie 2 Jahre gebraucht habe. Ne, also.
Wahrscheinlich im Zusammenhang damit auch der Rat, nicht zu hohe Erwartungen an ein Gespräch zu setzen.
Ja, ganz genau. Ne? Also diese hohen Erwartungen sollte man nicht haben, um nicht zu enttäuscht zu werden. Aber ganz in der Regel ist es halt, soll man sich auch klar, was erhoffe ich mir eigentlich von dem Gespräch? Und was ist eigentlich realistisch? Und wenn ich mit dieser realistischen Einstellung reingehe, dann läuft das Gespräch mit ziemlicher Sicherheit auch besser. Und häufig ist es halt so, und so ging es mir zumindest. Ich will es jetzt nicht verallgemeinern, aber was ich so aus der Auseinandersetzung mit Leuten, die einen ähnlichen Prozess durchlebt haben, erfahren habe, dann ist es eigentlich so, dass man, wenn man da drin steckt in dieser Veränderung und sich mit den Verlustschmerzen, die man hat von dem Weltbild, was da gerade zerbricht, dass man dann auch irgendwie wieder aufbauen muss, und das ist alles nicht einfach, dann sucht man eigentlich nach einer Validierung dieser Erfahrung, die man da gerade macht und sagt, ja, das ist normal und das ist völlig okay, dass du das jetzt gerade empfindest. Und man wünscht sich immer, dass jemand anerkennt, dass das real ist, was da in einem passiert. Und diese Erwartung wird leider oft enttäuscht werden in einem Gespräch mit einem orthodox Glaubenden. Nicht immer, aber meistens. Und deswegen ist es gut,
Ich
sich
würde
vielleicht.
mal realistisch aus eigener Erfahrung sogar leider berichten, dass es sogar das Gegenteil ins Gegenteil umschlagen kann, dass man quasi nicht validiert wird, aber sondern noch devalidiert wird, wenn das ein deutsches Wort ist. Also quasi, dass man quasi in seiner Sichtweise an den Pranger gestellt wird sozusagen und die Sichtweise kritisiert wird und als negativ und angegriffen wird sozusagen, ne?
Ja, es wird einem dann vorgeworfen, dass man auf einem völlig falschen Weg unterwegs ist. Es wird einem abgesprochen, dass das gute Gründe hat und das kann wehtun. Ich habe das halt auch selber, also vielleicht 2 Beispiele, was man eigentlich, habe halt auch mit Bischöfen über meine eigene Entwicklung gesprochen und aber jetzt vielleicht 2 Punkte, die das mal so illustrieren. Der eine Bischof hat gesagt, so also einige Sachen gesagt, aber die Essenz war: Denk einfach nicht so viel nach. Ja? Konzentriere dich so auf die Basics und denk nicht über das andere nach und dann wird es auch wieder gut. Und ich hatte im Moment einfach das Gefühl: Ja, also danke für das Gespräch und wirklich ernsthaft danke, weil er hat sich ja die Zeit genommen, versucht sich mit mir auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, wir kommen hier nicht mehr weiter. Ja? Also ich bin an der Stelle, wo du mich offensichtlich nicht mehr verstehen kannst oder mein individuelles Bedürfnis nach dem nächsten Schritt einfach in dieser Reise. Das konnte er nicht nachvollziehen und das hat damals auch ein bisschen wehgetan. Dann hatte ich aber auch ein Gespräch mit einem anderen Bischof, der gesagt hat, ich weiß auch nicht alles. Ich habe nicht die gleichen Fragen wie du und ich werde die wahrscheinlich auch nie haben. Aber ich verstehe, dass das für dich schwierig ist. Er hat diese Empathie gezeigt, er hat diese turbulente Gefühlswelt bei mir validiert und gesagt, das ist einfach so.
Da braucht ein Bischof sich noch nicht mal doktrinär weit aus dem Fenster hängen und irgendwie in Widerspruch mit der Kirchenlehre treten, sondern einfach Mitgefühl kann an der Stelle schon sehr viel helfen, ne? Einfach nur auszudrücken, dass man zwar persönlich diese Erfahrung nicht hatte und dass man selber anders ist, aber dass man verstehen kann, dass jemand kämpft und dass jemand gerade eine schwere Zeit durchmacht, ne?
Ganz genau. Und was in dem Fall total positiv war, der Bischof hatte jetzt nicht die Antworten auf meine Fragen. Der konnte mir jetzt nicht die Lösung anbieten. Mit der Erwartung bin ich da auch nicht reingegangen. Aber manchmal wird die vielleicht ein bisschen geschürt, wenn man so Ansprachen zu dem Thema in der Kirche hört, wie es ist, wenn man sich mit Zweifeln halt rumplagt. Aber was er geschafft hat, war Seelsorge im besten Sinne. Ich bin da hingegangen mit meinen eigenen Herausforderungen und er hat die Herausforderungen validiert, hat gesagt, das ist okay, dass du dich damit auseinandersetzt und dass ich verstehe, dass das für dich schwer ist. Und ich bin für dich da und Gott ist für dich da, je nachdem, wie du es siehst, aber such einfach weiterhin die Verbindung zu den positiven Gefühlen, die du früher schon gehabt hast, in dem Kontext von Gebeten oder wie auch immer, und such den Trost, der daraus kommt. Und dann hat er noch ein Gebet gesprochen zum Ende und ich kam da raus, wirklich aufgebaut. Ne? Meine Glaubensreise, die ging weiter, ne? Und meine Fragen waren nicht gelöst, aber ich habe mich besser gefühlt. Und so kann es halt auch laufen. Aber meiner Erfahrung nach ist das eher so dann der Zufallsfund.
Ich kann das bestätigen. Ich habe vor kurzem auch ein Gespräch noch mit meinem Pfarrpräsidenten gehabt. Es gab da mehrere Gespräche. Ich würde mal sagen, die ersten zwei, drei Gespräche sind nicht so positiv gelaufen. Da ging das Ganze dann in Diskussionen, artete das in Diskussionen aus meiner Sicht zumindest. Und jetzt im letzten Gespräch war auch mein Ziel, meine Zielsetzung ganz anders. Vielleicht war mein Glück, dass ich schon mit dir zusammen angefangen hatte, dieses Interview hier vorzubereiten und dass ich mich deswegen schon mit ein paar Dingen auseinandersetzen durfte. Und meine Zielsetzung war einfach Empathie von ihm zu bekommen, ja, und ihm in diese Richtung quasi nicht die Erwartung zu haben, dass ich jetzt eine Validierung meiner Sichtweise bekomme, sondern ein Mitgefühl beziehungsweise ein Verständnis, dass es schwierig ist für mich. Und das habe ich bekommen und das hat die ganze Gefühlslage, obwohl das inhaltlich wirklich furchtbar war. So der Anlass des Gespräches war der CES-Letter, dass ich den gelesen hatte von Jeremy Runnels, was war natürlich schon eine geraume Zeit her war. Und ich hatte ihn gefragt, wie man sich das erklären kann, was da drin steht, wie man sich diese teilweise Fakten, die ja auch von Menschen, sag ich mal, bestätigt werden, die der Kirche nicht feindlich gesinnt sind oder sogar für die Kirche sind, quasi bestätigt wird, dass man nicht alles einfach wegwischen kann. Und da hatte ich ihn halt so befragt. Und ich fand jetzt inhaltlich das nicht sehr überzeugend, was er mir da gesagt hat. Aber trotzdem habe ich das Gespräch als positiv bewerten können am Ende, obwohl ich eigentlich nicht wirklich inhaltlich viel draus ziehen konnte. Aber das hilft so ungemein weiter. Deswegen möchte ich das unterstreichen, was du gesagt hast, deine Erfahrung mit den Bischöfen. Und ich kann nur jeden zweigpräsenten Bischof oder wer es in Zukunft sein wird, ermutigen, mit Menschen, die eine Glaubenskrise haben, auch auf diese Art und Weise umzugehen. Das ist ungemein hilfreich und ungemein heilsam und ich denke sogar auch für die Kirche eigentlich das absolut Beste. Ja.
Ja, vielleicht noch ein Punkt dann aus dem Podcast von Dan Witherspoon. Er hat da noch angesprochen, was der Christa Stendahl, der inzwischen verstorbene evangelischer Bischof von Stockholm, war und auch Professor an der Theologischen Fakultät, der Harvard-Universität. Der hat drei Regeln aufgestellt für einen produktiven Dialog zwischen Religionen. Und vielleicht kann man das übertragen auch auf den positiven Dialog zwischen dem orthodox glaubenden Mormonen und einem Mormonen, der jetzt eher heterodoxe Ansichten hat. Und er hat
Kannst du
drei.
diese Regeln vielleicht erstmal kurz vorlesen und dann kommentieren, dass man sie einmal noch im Zusammenhang hört? Geht das?
Ja, genau. Also seine drei Regeln sind: erstens, wenn ich eine fremde Religion verstehen möchte, dann muss ich ihre Anhänger befragen und nicht ihre Gegner. Zweitens, man darf die besten Seiten nicht, die man selbst hat, nicht mit den schlechtesten der anderen vergleichen. Und drittens, man muss Raum lassen für einen heiligen Neid, wenn ich an einer anderen Religion etwas Nachahmenswertes entdecke. Und das kann man jetzt natürlich überlegen, wie sieht es aus zwischen Buddhismus und Christentum, aber wie sieht es halt aus zwischen einem orthodox glaubenden Mormonen und einem unorthodox glaubenden? Und da kann man, glaube ich, wenn man sich die Punkte immer vor so einem Gespräch oder in so einem Gespräch nochmal vor Augen ruft, schon merken, dass ich halt das Positive, was ich selber jetzt gerade empfinde, auf meiner Glaubensreise auch noch mit dem Positiven vergleiche, was jemand, der orthodoxer Mormone ist, empfindet und eben nicht so das, was ich vorher als negativ empfunden habe, jetzt mit dem Positiven vergleiche, was ich gerade erlebe, jetzt eben diese entfaltende Weltsicht, die wir beschrieben haben, zum Beispiel. Ja. Und dann ist, glaube ich, dieser Dialog, den man führt, ehrlicher und authentischer, als wenn ich eben das miteinander vergleiche, was ich besser nicht miteinander vergleichen würde.
So, damit wären wir jetzt mit der ersten Hälfte durch. Wir haben jetzt über die Tipps von James Fowler oder das, was man daraus ableiten kann, gesprochen. Wir haben eingangs das Problem beschrieben, also wir haben dargestellt, warum das so problematisch ist. Und wir haben auch noch über Dan Witherspoons Podcast gesprochen, den du zusammengefasst hast für uns. Und jetzt machen wir an der Stelle einen Cut. Und das ist quasi jetzt die erste Hälfte unseres Interviews. Und in der zweiten Hälfte gehen wir dann noch drauf ein, was aus dem sehr guten Podcast aus meiner Sicht von John DeLynn, What I've Learned from 15 Years of Mormon Transitioning, was da noch für Tipps drin sind, die sind exzellent, wie ich finde. Ich war davon sehr beeindruckt. Und du wirst noch drauf eingehen, Cornelius, was Dr. Christy Money gesagt hat, dass der Titel dieses Abschnitts lautet, wenn man lieber einen Brief schreiben will, anstatt direkt zu sprechen, sehr praxisorientiert. Und die Quellen dafür sind ihr Mormon on Your Own Terms, A Practical Guide und Having the Talk About Your Faith Crisis. Ja, gut, dann verabschieden wir uns jetzt erstmal für diesen Teil. Und freuen uns auf den nächsten Podcast. Die Musik für diesen Audiobeitrag wird zur Verfügung gestellt durch Ben Howington von Mormon Guitar. Besuche seine Webseite unter www.mormonguitar.com.